Radio Dreieckland. Gruppenradio. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, haltet Kruzifix und Weihwasser bereit. Oder falls ihr zu einem gottlosen Haushalt gehört, tut's auch Knoblauch. Ihr ahnt es schon, das lesewütige Kaffeekränzchen bespricht heute Vampirromane. Keine Angst, wir sind nicht der Stephanie Meyer Twilight-Sucht verfallen. Ihre wertkonservativen vegetarischen Vampirromantiker interessieren uns nicht die Bohne. Wir suchen die Angstlust des echten Vampirromans. Allerdings mussten auch wir feststellen, dass sich der Vampirroman im Wandel befindet. Und so verfolgen wir in der heutigen Sendung diese Linie, beginnen mit dem Urvampir Dracula, beschäftigen uns mit dem Vampirdasein während des Kalten Kriegs und schließlich mit einem wesentlich feinsinnigeren Vampir im heutigen kapitalistischen Russland. Dass alle drei Romane in Osteuropa angesiedelt sind, mehr oder weniger, hat seinen bekannten Grund. Der Vampirmythos kommt aus dem Karpatenraum. Der letzte Vampir übrigens wurde in einem rumänischen Dorf 2005 gesichtet, konnte aber gebannt werden, weil die Familienangehörigen ihren bereits begrabenen Verwandten wieder ausgruben, sein Herz herausschnitten, verbrannten und diese Lösung tranken. Wie dem auch sei, wir bleiben bei der Literatur. Was erwartet euch in der nächsten Stunde? Elke, Rosemarie und Sigi stellen drei Romane vor und im Gespräch ergründen wir dann den Symbolwert der Vampirfigur, ihre Affinität zu Sexualität und Macht. Und falls wir noch dazukommen, gehen wir der Frage nach, ob der Vampir an sich ein Snob ist. Jetzt aber erst in einer kurzen Runde. Welche Romane sind heute dabei?
Ich stelle euch heute eben den Klassiker des Vampir-Genres vor, nämlich Bram Stokers Dracula. Dafür unternehmen wir eine Reise ins Transsilvanien des 19. Jahrhunderts, wo wir Graf Dracula auf seinem Schloss besuchen werden. Auch erleben wir, wie er versucht, in England dann Fuß zu fassen und auch hier allerlei Unheil und Grusel anrichtet. Bram Stoker wurde übrigens 1847 in der Nähe von Dublin geboren. Er arbeitete insgesamt 7 Jahre an dem Vampirroman, bis er dann endlich 1897 veröffentlicht wurde. Den großen Erfolg seines Buches hat er leider nicht mehr miterlebt. Das wurde nämlich lange nach seinem Tod durch die erste Verfilmung des Romans ausgelöst.
Ja, ich habe euch von Brian Lumley Necroscope Auferstehung mitgebracht. Das ist als Taschenbuch erschienen im Heine Verlag 2009. Und in meiner Vampir-Story, die findet in der Hochzeit des Kalten Krieges statt. Folgerichtig ist die Wiederauferstehung des grässlichen Vampirs Tibor Ferenczi in eine klassische Agentengeschichte verpackt.
Normalerweise ist es ja so, dass man von einem Vampir gebissen wird und wusch, ist man selbst Vampir. Ob man das nun will oder nicht. Ganz anders liegen die Dinge im Falle des Buches, das ich heute vorstellen werde. Denn da muss der Gebissene zunächst nochmal die Schulbank drücken. Und erst, wenn er sich das elitäre Wissen der Vampir-Community angeeignet hat, ist er ein richtiger Vampir und darf sich am Lebenssaft des Menschen berauschen. Dass dies aber nicht etwa das Blut ist, wie man gemeinhin denken könnte, sondern dass es etwas viel Essentielleres im Leben des Menschen gibt, ist nicht die einzige Pointe des witzig-bissigen und kurvenreichen Romans »Das fünfte Imperium« von Viktor Pelevin.
Das sind also die drei Romane, die wir euch gleich vorstellen werden. Vampirmusik gibt es natürlich auch von Peter Licht, Screaming Lord Sutch, The Moontrackers und wir beginnen mit Udo Lindenberg.
Mich an, schmatzend und mit knirschenden Zähnen. Ach, würden sie wohl so freundlich sein und ihre Blutgruppe mal erwähnen. Ich dachte mir, das ist ein Vampir, da muss man vorsichtig sein. Ich sagte, Moment, ich guck mal eben in meinen Ausweis rein. Null Rhesus negativ, da verzog er sein Gesicht und meinte, Sonnenmist, ausgerechnet diese Sorte vertrag ich nicht. Um ihn zu trösten, lud ich ihn ein auf ein Glas Bier. Doch er meinte, das wäre für ihn kein Pläsier. Es muss schon dieser rote Spezialsaft sein. Es gibt nur ein Getränk, das finde ich gut. Und das ist Blut.
Sein Gesicht war ziemlich, eigentlich sogar sehr raubvogelartig. Ein schmaler, scharf gebogener Nasenrücken und auffallend geformte Nüstern. Die Stirn war hoch und gewölbt, das Haar an den Schläfen dünn, im Übrigen aber voll. Die Augenbrauen waren dicht, wuchsen über der Nase fast zusammen und waren sehr buschig und in merkwürdiger Weise gekräuselt. Sein Mund, soweit ich ihn unter dem starken Schnurrbart sehen konnte, sah hart und ziemlich grausam aus. Die Zähne waren scharf und weiß und ragten über die Lippen vor, deren auffallende Röte eine erstaunliche Lebenskraft für einen Mann in seinen Jahren bekundete. Die Ohren waren farblos und nach oben ungewöhnlich spitz, das Kinn breit und fest, die Wangen schmal, aber noch straff. Der allgemeine Eindruck war der einer außerordentlichen Blässe. Ende des 19. Jahrhunderts reist der Londoner Kanzleiangestellte Jonathan Harker nach Transsilvanien. Er soll dort einen Grafen Dracula treffen und mit diesem über den Erwerb mehrerer Grundstücke in London verhandeln. Harker ist zunächst fasziniert von seinem Gastgeber, der eine unersättliche Gier nach Wissen hat und ihn nächtelang ausfragt über England und die gesellschaftlichen Gepflogenheiten in diesem Land. Welchen Charakter diese unersättliche Gier tatsächlich hat, diesem Wissen kommt er erst nach und nach auf die Spur. Dazu ein Auszug aus Jonathans Tagebuch. Ich schlief nur wenige Stunden und erhob mich, als ich merkte, dass ich doch nicht weiter schlafen könne. Ich hatte meinen Rasierspiegel am Fenster befestigt und begann mich zu rasieren. Plötzlich hörte ich des Grafen Stimme Guten Morgen sagen und fühlte, wie seine Hand sich auf meine Schulter legte. Ich stutzte, denn ich hatte ihn nicht kommen sehen, obgleich der Spiegel mir ermöglichte, das ganze Zimmer hinter mir zu übersehen. Dabei hatte ich mich leicht geschnitten, achtete aber im Augenblick nicht darauf. Nachdem ich den Gruß des Grafen erwidert hatte, sah ich nochmals in den Spiegel, ob ich mich nicht doch getäuscht hätte. Diesmal aber war jeder Irrtum ausgeschlossen. Der Mann stand so dicht hinter mir, dass ich ihn über meine Schulter hinweg erblicken konnte. Aber der Spiegel zeigte kein Bild von ihm. Das ganze Zimmer hinter mir lag sichtbar da, aber außer mir war niemand darin zu sehen. Das war recht merkwürdig und eigentlich das Merkwürdigste, was ich bisher erlebt hatte. Ich empfand wieder ein grässliches Unbehagen, wie immer, wenn der Graf in meiner Nähe war. Zugleich bemerkte ich, dass die kleine Verletzung blutete und dass das Blut über mein Kinn herunterrieselte. Ich legte das Rasiermesser weg und wandte mich um, mir ein Pflaster zu holen. Wie der Graf mein Gesicht sah, erglänzten seine Augen in dämonischem Feuer und er tat einen raschen Griff nach meiner Kehle. Ich fuhr zurück und dabei berührte seine Hand die Perlen meines Rosenkranzes. Das erzeugte einen raschen Wandel in ihm. Seine Erregung legte sich so rasch, dass es schien, als sei sie gar nicht so dagewesen. »Nehmen Sie sich in Acht«, sagte er, »dass Sie sich nicht schneiden. In diesem Land ist es gefährlicher, als Sie glauben.« Dann ergriff er meinen Toilettenspiegel und fuhr fort. »Und dieses verfluchte Ding ist schuld daran. Es ist ein schlechtes Spielzeug menschlicher Eitelkeit. Fort damit!« Er öffnete das große Fenster mit einem Ruck seiner schrecklichen Hand und warf den Spiegel hinaus, der tief unten auf dem Pflaster des Schlosshofes in 1000 Scherben zersprang. Dann ging er weg, ohne ein Wort zu sagen. Bis Jonathan annähernd tatsächlich die Wahrheit erahnt, ist es mittlerweile viel zu spät für ihn. Er ist ein Gefangener im Schloss des Grafen und dessen blutrünstigen Begleiterinnen. Während er tagsüber fieberhaft nach einer Gelegenheit sucht, zu fliehen und sich dabei mitunter tatsächlich wagemutig in die Gruft des Grafen wagt und dessen grausiges Geheimnis aufdeckt, bereitet Dracula nachts die Übersiedlung nach England vor. 50 Särge mit Heimaterde sollen sich auf die Reise nach London begeben, in einem von diesen natürlich der Graf höchst selbst. Die Übersiedlung gelingt. Der Graf taucht in England auf und beginnt seine Kreise zu ziehen um Minna, Jonathans Verlobte, um ihre Freundin Lucy und deren Freunde. Jonathans Schicksal bleibt lange Zeit im Ungewissen. Wie er es schafft, aus dem Schloss zu fliehen, erfahren wir nicht. Aber irgendwann, Wochen später, wird er dem Wahnsinn nahe in einem rumänischen Hospital aufgefunden. Derweil macht sich Minna in England große Sorgen um ihren Verlobten und dass sie keine Nachrichten von ihm erhält. Zudem fallen ihr merkwürdige Veränderungen auf, die bei ihrer besten Freundin Lucy vor sich gehen. Lucy schlafwandelt, sie ist kränklich und blass, eine tiefe Erschöpfung scheint sie befallen zu haben. Minna konsultiert einen Arzt und Freund, Dr. Stewart, der jedoch ebenfalls keine Erklärung für Lucys Veränderungen abzugeben weiß. Als Minna endlich Nachricht erhält von Jonathans Auftauchen und zu ihm reist, spitzt sich die Lage zu Hause zu. Lucy verliert, ohne dass es eine medizinische Erklärung geben könnte, so viel Blut, dass nur mehrere Bluttransfusionen annähernd helfen können. Dr. Stewart zieht einen Kollegen, Dr. Van Helsing, zu Rate. Mit dessen Hilfe und durch Jonathans Erlebnisse kommen sie dem Grafen und seinem schaurigen Geheimnis nach und nach auf die Spur. Für Lucy ist jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verwandelt sich ebenfalls in einen Vampir und um ihre ewige Ruhe herzustellen, bleibt nur, ihr den Kopf abzuschlagen und sie zu pfählen. Dieses Ereignis bestärkt den Entschluss der Gemeinschaft, dem Albtraum endgültig ein Ende zu bereiten. Die Jagd auf den Grafen wird eröffnet. 1890 traf Stoker einen ungarischen Professor, der ihm von der Legende des rumänischen Fürsten Vlad Dracula erzählte. Aus diesem Charakter entwickelte Stoker die Figur des Vampirs Dracula, indem er die verschiedensten Facetten der damals existierenden Vampirlegenden zusammenbrachte. Der Roman besteht aus Briefen, Tagebucheintragungen und Protokollen. Dadurch wirkt die Geschichte sehr authentisch und vermittelt zugleich das Grauen, das die jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten verspüren. Das Übernatürliche steht in seltsamem Kontrast zu dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt der damaligen Zeit und das macht auch nochmal einen ganz eigenen Reiz aus. Dracula ist ein auch, finde ich, nach 120 Jahren noch sehr lesenswertes Buch, welches immer wieder auch die Filmindustrie zu immer neuen Werken inspirierte. Und hier möchte ich noch einen Satz zitieren aus einer Rezension, das fand ich wirklich ganz treffend. Bram Stoker ist es gelungen, ein einzigartiges Wesen zu erschaffen und hat ihm tatsächlich unendliches Leben eingehaucht. Bram Stokers Dracula erschien unter anderem als Hardcover 2008 im Anaconda Verlag in Köln.
Necroscope bildet den Auftakt einer 1986 erschienenen Vampirserie, die in den 80er Jahren ein frühes Beispiel für die sogenannte Mystery-Literatur war. Viele Jahre war die Serie vergriffen und wurde zu hohen Preisen gehandelt, bis der Heine Verlag sie 2009 wieder aufgelegt hat. Brian Lumley, der 1937 in England geboren wurde und etliche Jahre im Militärdienst war, gelang mit dieser circa 20-bändigen Necroscope-Reihe der internationale Durchbruch. Völlig unberührt von den Veränderungen, die die Perestroika Mitte der 80er Jahre für das Verhältnis zwischen Ost und West bedeutet haben, herrscht eisiger Krieg in Necroscope. In der Sowjetunion baut der ehemalige General Borowitz ein geheimes Dezernat auf. Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten, Telepathen, Hellseher und Hellhörer, Menschen, die kommende Ereignisse voraussehen, sollen als besondere Agenten helfen, den Feind auszuspähen, aber auch die eigene Macht zu vergrößern. Borowitz selbst ist ein sogenannter Talentsucher. Er spürt bei anderen deren besondere Begabungen. Seine neueste Errungenschaft ist der Rumäne Boris Dragozani. Dieser verfügt über die äußerst unappetitliche Fähigkeit, Toten ihre Geheimnisse zu entreißen, indem er sie auseinandernimmt, die Fäulnisgase einatmet, die Hirnflüssigkeit trinkt und die Herzen zerreißt. Er ist ein sogenannter Nekromant. Etwa zur gleichen Zeit entdeckt in einem kleinen englischen Bergwerksort ein Lehrer die ganz besondere Begabung des 12-jährigen Schülers Harry Keogh. Harry, der bis dahin eher durch sein Verträumtsein als durch außerordentliche intellektuelle Leistungen aufgefallen war, entwickelt sich von einem Tag auf den anderen zum brillanten Mathematiker. Dass hier etwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, ahnt sein Mathematiklehrer. Hören sich die mathematischen Erläuterungen doch genauso an wie die seines verstorbenen Vaters, der auf dem Dorffriedhof begraben liegt, der zufällig auch der Lieblingsort Harrys ist. Harry kann mit den Toten kommunizieren, er ist ein Necroskop. Die Toten sind aber nicht einfach tot, sondern haben sich im Laufe ihres Todseins weiterentwickelt, alle schon zu ihren Lebzeiten genialen Dichter, Physiker, Mathematiker, sind nicht etwa stehen geblieben, sondern haben ihre jeweilige Wissenschaft weitergeführt. Und nun ist endlich jemand da, der ihnen zuhört. Harry ist äußerst beliebt bei den Toten. Mit Hilfe seiner neuen Freunde wächst Harry zu einem äußerst vielseitig begabten jungen Mann heran, dessen Fähigkeiten irgendwann auch der besonderen Abteilung des Secret Service zu Ohren kommen. Der Leiter des ISP-Dezernats, des englischen Pendants zur russischen Organisation, wird auf ihn aufmerksam und versucht, ihn anzuwerben. Doch Harry muss vorher noch den geheimnisvollen Tod seiner Mutter rächen, der das Bindeglied zum russischen Pendant Boris Dragozani bildet. Der Nekromant Boris Dragozani verbirgt ein dunkles Geheimnis. Seine spezielle Begabung verdankt er einem unheimlichen Wesen, das seit Hunderten von Jahren in der tiefsten Walachei unter der Erde ruht und darauf wartet, wieder erweckt zu werden. Als Kind hatte Dragosani sich in den düsteren, leblosen Hügeln verirrt und war dabei von dieser unheimlichen Stimme angesprochen worden. Seitdem besucht Dragosani den Alten, der unter den verfluchten Hügeln unruht, regelmäßig. Als Opfergabe bringt er lebendige Schweine und Hühner mit, die er über der Erde ausbluten lässt. Dabei erfährt er, dass das Wesen unter der Erde ein Vampiri ist, ein Untoter, der einst von seinen Feinden mit Silber und Eisen an die Erde gebunden wurde, damit er nie wieder sein Unwesen treiben könne. Der Vampir Tibor Forenzi hat in Boris Dragosani endlich jemand gefunden, der so sehr auf Macht aus ist, dass er ein leichtes Opfer für seine Finden und Schmeicheleien abgibt. Das Versprechen auf ein ewiges Leben lässt Dragosani seine Vorsicht vergessen mit ungeahnten Folgen. Zitat: Am Anfang, sagte das Ding unter der Erde, waren alle Dinge gleichgestellt. Der erste Vampir war nicht weniger ein Geschöpf der Natur als der erste Mensch, und genauso wie der Mensch von den niedrigen Kreaturen um ihn herum lebte, tat es auch der Vampir. Wir beide waren jeder auf seine Art Parasiten. Alle lebenden Dinge sind es. Aber während der Mensch die Geschöpfe, von denen er lebte, tötete, war der Vampir sanfter. Er nahm sie sich einfach als Wirtskörper. Sie starben nicht, sie wurden untot. Während sich der Mensch nun zum vollkommenen Wirt entwickelte, entwickelte sich auch der Vampir. Und als der Mensch die Natur dominierte, teilte der Vampir diese Dominanz. Zitat Ende. Doch die Natur hatte nicht beabsichtigt, dass eines ihrer Geschöpfe unsterblich würde, deshalb rächte sie sich, indem sie ihnen nur selten erlaubte, geboren zu werden. Die Vampire konnten sich nur einmal während der Spanne ihres Lebens fortpflanzen. Während der Vampir über die Geschichte seiner Art schwadroniert, ist es ihm gelungen, durch einen hohlen Baum hindurch ein Tröpfchen abzusondern, das genau dann fällt, als Dragosani darunter steht. Zitat: Es landete auf Dragosanis Nacken, direkt unter dem Kragen. Er fühlte es. Es hätte ein Tröpfchen Feuchtigkeit vom Baum sein können, wäre es hier nicht so trocken gewesen. Oder Vogelkot, wenn es hier nur je einen Vogel gesehen hätte. Seine Hand fasste automatisch an seinen Nacken, um es wegzuwischen, und fand nichts. Das Vampirei benötigte keinen Legestachel. Wie Quecksilber war es direkt in die Haut eingedrungen. Nun erforschte es die Wirbelsäule. Im nächsten Moment fühlte Dragosani den Schmerz. Er sprang vom Baum weg. Der Schmerz wurde intensiver. Diesmal konnte Dragosani nicht mehr die Richtung kontrollieren. Er rannte los und stieß blind links gegen Baumstümpfe, die in seinem Weg standen. Er stolperte und fiel hin, kopfüber. Und immer war da dieser Schmerz in seinem Kopf, dieser Druck auf sein Rückgrat, dieses Brennen, das wie Säure durch seine Adern schoss. Panik, die schlimmste Panik, die er je in seinem Leben erlebt hatte. Er fühlte sich dem Tode nah, ahnte, dass dieser Anfall ihn umbringen würde. Es fühlte sich an, als platzten seine inneren Organe auf, als stehe sein Hirn in Flammen. Dann hatte der Vampir einen Ruheplatz in seinem Brustkorb gefunden. Er forschte nicht mehr, zog sich zurück, um zu schlafen. Sein erstes Tasten war das wilde Gestrampel eines Neugeborenen gewesen, aber nun war er warm und sicher und wollte nur noch ruhen. In den folgenden Monaten verändert sich Dragosani. Der Vampir in ihm nimmt immer mehr Raum ein. Gleichzeitig verändert sich sein Äußeres. Er ist totenbleich und hat eingefallene Wangen. Der Schädel scheint sich irgendwie vergrößert zu haben und die Zähne gewachsen zu sein, besonders die langen, spitzen Schneidezähne. Jedoch fühlte er sich vitaler und stärker als je zuvor, obwohl er das Tageslicht meidet und eigentlich nie mehr ohne Sonnenbrille gesehen wird. Dass sich der Gute aus dem Westen und der Böse aus dem Osten letztlich begegnen und es zum spektakulären Showdown kommt, ist auch ohne übersinnliche Fähigkeiten voraussehbar. Selbstverständlich siegt der Gute über das Böse, hat er doch die Toten auf seiner Seite. Doch dieser Sieg ist nicht vollständig. Wovon sollten die 19 weiteren Folgen erzählen? Insgesamt ist dieser Roman eine recht spannende Lektüre, sehr geradlinig, ohne Zwischentöne geschrieben, so dass der Leser stets weiß, auf welcher Seite die Guten sind. Was ihn jedoch besonders angenehm hervorhebt unter der Flut von neuen und neuesten Vampirromanen, ist, dass er ohne jeglichen Schwulst auskommt.
Held des Vampirromans Das fünfte Imperium von Viktor Pelevin ist der 19-jährige Roma. Er hat definitiv nicht vom Wirtschaftsboom im neuen Russland profitiert. Mit seiner schrulligen Mutter wohnt er in einer ärmlichen, winzigen Wohnung und weil ihm nach dem Abi nichts Rechtes einfällt, fängt er als Packer in einem Supermarkt an. Deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, dass ein grüner Pfeil auf dem Trottoir seine Aufmerksamkeit erregt. Nutzen Sie die Chance zum Eintritt in die Elite, steht da. Er folgt weiteren grünen Pfeilen, bis er im vierten Stock eines Hinterhauses einem Mann mit einer Art Lötkolben gegenübersteht. Als Roma das Bewusstsein wiedererlangt, hängt er an einer Sprossenwand, gefesselt. Ihm gegenüber sitzt ein Mann, der sich als Vampir namens Brahma vorstellt und ihn dann auch bald beißt. Aber nicht etwa, weil er so blutdürstig wäre, sondern weil er einen Blick in das Innenleben von Roma werfen will, seine Gedanken und Gefühle. Dazu genügt ein Tröpfchen Blut auf seiner Zunge, denn die Zunge ist die Seele des Vampirs. Und heute ist der Tag, an dem Brahma sterben und seine Zunge an einen anderen, einen Auserwählten weitergeben wird. Dieser Auserwählte ist Roma. Mit der Zungenübertragung wird Roma zum Vampir oder vielmehr zum Vampir-Eleven. Denn um einer elitären Vampirgemeinschaft anzugehören, ist umfassendes Wissen notwendig. Schließlich regieren die Vampire die Welt. Wir Menschen merken es nur nicht. Auf dieser Idee baut Viktor Pelevin seinen skurrilen Vampirroman auf. Wir Menschen leben in einer Scheinwelt. Alles, was wir wahrnehmen, ist reine Projektion. Die Welt der Vampire ist die wirkliche Welt. Die Vampire haben den Menschen geschaffen als eine Art Milchvieh. Aber nicht nach dessen Blut dürsten sie, sondern nach einer ganz anderen Essenz, die der Mensch laufend produziert. All das vermag der Novize Rama, er heißt jetzt nicht mehr Roma, sondern Rama, all das vermag Rama noch nicht ganz zu durchdringen. Deshalb muss er zunächst in eine exklusive Vampirschule. Seine beiden Lehrer Baldur und Jehova unterrichten ihn in den Fächern Glamour und Diskurs und erklären dazu, Zitat, Glamour und Diskurs sind die zwei wesentlichen Künste, die ein Vampir in Vollendung beherrschen sollte. Ihre Quintessenz ist zum einen Tarnung, zum anderen Kontrolle. Und was sich daraus ableitet, ist Macht. Betrachte den Glamour am besten als Diskurs des Körpers und den Diskurs als Glamour des Geistes. An der Schnittstelle dieser beiden Begriffe entsteht die ganze moderne Kultur, als dialektische Einheit von glamourösem Denken und diskursivem Glamour. Zitat Ende. Kurz, körperliche und rhetorische Inszenierungen sind die Erfolgsmechanismen des modernen Menschen. Um seine unsichtbare Herrschaft aufrechtzuerhalten, muss der Vampir deshalb alles darüber wissen. Dieses Wissen muss Rama nun aber nicht durch hartes Studium einbüffeln. Er verkostet es einfach, wie es in der gehobenen Sprache der Vampire heißt. Hierfür gibt es tausende von Präparaten, bestehend aus raffinierten Kombinationen aus der roten Flüssigkeit. Wir normalen Menschen sagen Blut dazu. Und in dieser roten Flüssigkeit versammelt sich das geballte und essentielle Wissen von besonders klugen Menschen. Ein Tropfen davon verkostet und in Blitzeschnelle breitet sich der gesamte Gedankenkosmos eines Philosophen, Komponisten oder Zen-Meisters im eigenen Bewusstsein aus. Dass Pelevin bei den Ausflügen in die Köpfe dieser Denker immer wieder witzige, bissige oder sarkastische Überlegungen oder Kommentare zu Phänomenen unserer Zeit einstreut, verleiht dem Ganzen umso mehr Würze. Und so wie er seinen Vampirnovizen auf diese Weise mit neuem Wissen füttert, führt er wie nebenbei auch den Leser in die Gedankenwelt der Elite-Vampire ein, die nichts anderes als ein Spiegel der heutigen Gesellschaft ist. Insofern ist es dann fast naheliegend, dass sich das Begehren der Vampire nicht etwa auf das Blut richtet, sondern auf die Energie, die im Menschen entsteht, wenn er sich mit dem Allerwichtigsten in seinem Leben beschäftigt, dem Geld. Alles im Leben der Menschen drehe sich um Geld, behauptet der Lehrer Enlil. Die Menschen dächten an nichts anderes. Geld sei ihr eigentlicher Lebenszweck. Sie merkten nicht einmal, dass sie damit ihre gesamte Lebensenergie verschleuderten. und erst recht nicht, dass sie andere damit ernährten. An dieser Stelle des Unterrichts widerspricht Rama seinem Lehrer. Das möchte ich jetzt gerne vorlesen. Geld ist kein Produkt, sagte ich. Es ist ein Mittel zum Zweck, eine Erfindung, um das Leben zu erleichtern. Eine der Folgen der Evolution, die den Menschen über das Tier erhoben hat. Enlil Maratovic schaute mich spöttisch an. Glaubst du im Ernst, der Mensch hätte sich über die Tiere erhoben? Natürlich, was denn sonst? Er ist viel tiefer gesunken. Nur ein pensionierter Millionär kann sich heute die tierische Lebensart leisten. In freier Natur leben, unter gesunden klimatischen Bedingungen, mit viel Bewegung, ökologisch sauberer Nahrung und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Überleg doch mal, kein Tier arbeitet. Was ist mit den Eichhörnchen, fragte Hera. Die sammeln Nüsse. Das ist doch keine Arbeit, meine Liebe. Arbeit wäre, wenn sie einander von früh bis spät vertrocknete Bärenscheiße aufschwatzen müssten. Nüsse sammeln ist Shopping für lau. Arbeit verrichtet außer dem Menschen nur das sogenannte Nutzvieh, das er sich nach seinem eigenen Ebenbild herangezüchtet hat. Hätte das Geld die Aufgabe, für ein leichteres Leben zu sorgen, wie du behauptest, warum müssen es die Leute dann ihr Leben lang aus dem Boden stampfen, bis sie alt und grau sind? Glaubt ihr ernsthaft, der Mensch täte das zu seinem Nutz und Frommen? Ich bitte euch, der Mensch weiß noch nicht einmal, was Geld eigentlich ist. Zitat Ende. Viktor Pelevins Roman bereitet Lesegenuss auf allen Ebenen, das konnte man vielleicht gerade hören. Man könnte fast meinen, er sei selbst durch die Schulen des Diskurses und Glamours gegangen. So schillernd sind seine Einfälle, so klug seine Beobachtungen und so witzig bis sarkastisch die Form seiner Darstellung. Ein Buch, das unterhält, inspiriert und über ganze Strecken begeistert. Dass sich der Plot am Ende als große Verschwörung entpuppt, wirkt ein wenig hergeholt. Macht aber gar nichts, denn bei diesem Buch ist eindeutig der Weg das Ziel.
Dracula's daughter. Well, she gave me a peck that left me a wreck and said it'll settle, laddie. And after that we gon' meet the old bat. You must come and see my daddy. Well, we climbed a tree and I says, can we please pardon my intrusion? Well, he gave me a grin and said, my you're thin, you could do with a blood transfusion. Lips are blue, eyes are red, I laugh like gurgling water. But I can't resist that passionate kiss, I'm in love. Dracula's daughter. We were wed in June beneath the yellow moon and we danced around the campfire. Says Mary to me when the clock strikes three.
country, you're a genuine grade A vampire. Now hear me right, if you're out at night, run as fast as your leg will let you. Cause if you don't run, I'm telling you, son, Mary and I'll get you.
Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland. Drei Vampirromane haben Elke, Rosemarie und Sigi vorgestellt. Da war der Klassiker Dracula von Bram Stoker 1897. Dann der erste Band eines 20-teiligen Werks von Brian Lumley, Necroscope von 1986. Und schließlich Viktor Pelevin, das fünfte Imperium von 2009. Mich würde jetzt interessieren, sind denn die Vampire in euren Romanen überhaupt echte Vampire? Man muss dazu sagen, in dem gelebten Vampir-Mythos in Südosteuropa, da saugen die Vampire kein Blut von Menschen und ihr Spiegelbild ist auch nicht unsichtbar. Das sind alles Ausschmückungen der Literatur und auch von Filmen. Aber bestimmte Insignien haben sich durchgesetzt und gehören heute absolut zum Vampir-Image. Ich nenne mal ein paar. Sie haben keinen Schatten und kein Spiegelbild. Sie scheuen das Sonnenlicht, sie sind unsterblich, durch ihren Biss werden andere zu Vampiren und sie fürchten Knoblauch, Kruzifix und Weihwasser. Trifft das jetzt auf die Vampire in euren Romanen zu oder nicht?
Also bei Bram Stoker würde ich sagen, unter dem Gesichtspunkt ist Dracula einfach ein ganz klassischer Vampir. Also eben, er, wie ich ja auch schon vorgelesen habe, er hat kein Spiegelbild, er wirft keinen Schatten, er saugt Blut und macht andere dadurch zu Vampiren. Er hat auch noch so andere Insignien wie, naja, er braucht halt eben so Heimaterde. Er kann sich nicht einfach irgendwo aufhalten. Also die Särge schickt er dann nach England, damit er irgendwo einen Platz hat, wo er immer wieder kehren kann, weil er sonst nicht existieren kann. Andere Insignien sind noch, dass er fließendes Wasser nicht überqueren kann. Das ist auch noch sowas, sondern also nicht aus eigener Kraft, sondern er muss dann praktisch transportiert werden darüber. Und Knoblauch und Hostien und Kreuze, Rosenkränze, das ist alles No-Go für ihn sozusagen. Also ganz klassisch.
Und wie bringt man ihn zur Strecke, den Vampir bei Bram Stoker?
Also fählen ist ganz wichtig, also das Herz fählen und dann aber auch den Kopf abschneiden. Mhm. Und diese Kombination ist natürlich auch nicht so ganz einfach so zu bewerkstelligen. Gut, wenn die dann da in einem Sarg liegen, dann ist es natürlich relativ einfach, stelle ich mir zumindest mal vor. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Aber wenn man ihnen begegnet und dann soll man ihnen gleichzeitig da so einen Pfahl ins Herz schlagen und den Kopf abhauen,
erfordert schon
eine gewisse Logistik.
Ja, ich denke, Dracula ist schon der Urvampir. Also ich vermute mal, dass sich unser Vampirbild danach richtet und dass auch jeder nachfolgende, das war der erste Vampirroman, davor gab es nur ein paar Erzählungen,
oder so. Genau.
Ja, und ich glaube schon, in jedem Vampirroman gibt es Referenzen auf Dracula.
Wobei, ich habe ja so bei der Recherche gesehen, dass Bram Stoker sich auf einen Polidori bezieht. Der hat wohl auch 1819 schon einen Roman veröffentlicht, The Vampire hieß es. Und von dem hat er sich dann wohl auch inspirieren lassen. Aber Dracula ist eigentlich schon so der klassische. Ich denke, das
wurde vielleicht nicht so berühmt.
Ja, eben, genau. Ja.
Okay, Rosmarin bei Necroscope. Echter also, Vampir?
Mein Vampir ist auch auf jeden Fall ein echter Vampir. Also der hat auch Lichtscheue. Und also bei mir ist die Schwierigkeit, mein Vampir aufersteht erst am Ende des Buches. Aber er setzt vorher praktisch sein Ei, legt er in den Boris Dragosani und der wird damit auch langsam und allmählich zum Vampir. Man liest nie, wie er Blut saugt, aber er bringt praktisch immer dem dem echten Vampir, der dann noch unter der Erde ruht, der mit Eisen und Silber gebunden wurde, bringt er immer Blutopfer. Also, und die saugt er auch auf. Also man sieht dann richtig, wie dann diese Kadaver praktisch in die Erde gesogen werden und völlig lecker verschwinden. Ne? Und dadurch kriegt er eben wieder Kraft. Also ich habe eigentlich zwei, so einen halben Vampir in meinem Buch und einen ganzen Vampir, der aber noch gebunden ist. Und klar, diese Sachen wie mit Pfählen und dann aber unbedingt köpfen, weil sonst ist der Vampir nicht tot und lebt weiter. Also die ist bei mir auch. Aber diese ganzen christlichen Geschichten, die fehlen vollständig. Also Kruzifix, Rosenkranz, Hostie, das gibt's überhaupt nicht. Das gibt's im Sowjet. In der Sowjetunion ist es abgeschafft worden und von daher kommt es nicht vor. Kommt einfach nicht vor.
Alles Antichristen. Genau. Nicht nur der Vampir.
Ja, bei Pelevin, ich finde, das hört sich schon nach ein bisschen anderer Art von Vampir an, oder?
Ja, schon. Also man kann vielleicht zuerst sagen, Kruzifixe oder Rosenkränze, Weihwas oder Ähnliches, das stört die überhaupt nicht. Das nehmen die gar nicht wirklich wahr und vor Spiegeln haben sie auch keine Angst. Aber
sieht man ihr Spiegelbild? Oder?
Davon ist eigentlich gar nicht die Rede. Das interessiert da eigentlich gar nicht, weil den Vampiren geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Die verstehen sich als eine Elite, die haben sich die Menschen eigens geschaffen, eben für ihre eigenen Zwecke. Und von daher gibt es gar nicht so diese Angst oder so ein starkes hierarchisches Verhältnis jetzt eben, dass sie so unbedingt da, also wo sie jetzt sich so schützen müssen oder wo sie so verwundbar wären. Aber es gibt natürlich auch ganz klassische Merkmale, die Vampire in Viktor Pelevins Roman auch haben, und zwar die beißen. Es gibt aber, ja, die beißen. Und also sie sind Schmarotzer es gibt aber zwei Formen, wie sie die Stoffe, die Menschen produzieren, den Menschen eben abnehmen. Also zum einen gibt es den Biss quasi, so den ganz kleinen, kurzen, der für die Menschen kaum wahrnehmbar ist. Und den vollziehen sie, damit sie sich quasi den Einblick ins Innenleben der Menschen halt verschaffen können. Und dann eben, was das ganz Grandiose ist, so wie das Blut bei den klassischen Vampiren, also das, wonach diese Vampire tatsächlich dürsten, das ist eben diese Essenz, die die Menschen produzieren durch ihr ständiges Rumdenken ans Geld. Und dabei produzieren sie einfach eine Essenz, die gesammelt wird, also in spezifischen Einrichtungen, die es da eben gibt und zu besonderen Anlässen. Und genau, die heißen Bablos. Und zu besonderen Anlässen können die Vampire eben diese Bablos dann verkosten und das bringt sie eben in einen ganz rauschhaften Zustand. Also meine Vampire, die haben klassische Merkmale, und was man aber auch schon auch sagen kann, sie haben natürlich übernatürliche Kräfte.
Wissen die Menschen eigentlich, dass es diese Vampire gibt?
Oder? Nein, die haben keine Ahnung. Ja. Also deshalb war eben für den Vampirschüler, den Rama, die Auseinandersetzung oder das Lernen im Diskurs oder Weiterbildung in Diskurs und Glamour so wichtig, weil die tarnen sich damit. Die wissen einfach alles. Die leben ganz normal unter den Menschen und den Menschen fällt es gar nicht auf.
Du hattest ja eben bei deiner Buchvorstellung auch dann gesagt, dass der Rama dann aufwacht, an dieser Sprossenwand hängt und dann sitzt jemand gegenüber. Das ist ja dann ein Vampir, ne? Und dass er dann praktisch in den Rama übergeht und dann praktisch stirbt? Oder
ja,
die sind da eigentlich schon unsterblich, oder?
Nein, nicht die eigentlichen Vampire, sondern das Wesen der Vampire, das besteht aus ihrer Zunge. Und diese Zungen sind unsterblich. Also diese Zungen, die sind in den Körper drin.
So alles klar.
Ja, also ich habe leider gebraucht, wie Sie es verstanden. Aber diese Zungen, die machen die Essenz aus. Und darüber transportiert sich das Wissen. Und darüber wird auch die Information aufgenommen.
Das heißt, der andere stirbt, weil er alt ist? Und dann geht eben diese Zunge auf Rama über.
Ja, also das wäre jetzt nicht, weil er alt ist, aber es wäre jetzt, oder, ja, würde jetzt, ja, vielleicht wird zu weit darauf eingehen.
Ja, klar. Aber das habe ich verstanden.
Ja.
Bisschen unappetitlich.
Das, eigentlich löst sich das dann immer wieder auf. Also das sind so, es gibt schon unappetitliche Dinge und auch sehr, sehr schmerzhafte Dinge. Also gerade dieser Übergang von der Zunge. Aber das verheilt dann alles immer ganz schnell. Mhm.
Ich würde gern mal an der Stelle des Gesprächs ein bisschen auf die Metaebene gehen, weil ich finde schon, dass wir, also auch bei Necroscope, aber auch bei Pehlevi, Dracula kennt man eher schon, aber es sind schon recht abgefahrene Ideen, wie dieses Ei da gepflanzt wird, dass die Zunge, was die Zunge die eigentliche Seele ist und so weiter. Es wurde ja ganz viel geforscht über Vampire und Vampirromane. Natürlich auch die berühmten Psychoanalytiker wie Freud und Jung haben dazu ihre Thesen entwickelt. Freud sagt natürlich, sind unterdrückte aggressive Triebe. Das wundert einen nicht. Und Jung sagt, es sei der Schatten, den er nicht wirft, also die dunkle Seite einer Persönlichkeit. Oder die Literaturforschung, die sagt zum Beispiel, diese Todessehnsucht der Vampire, dass die ja eigentlich unsterblich sind, aber eigentlich sterben möchten, ist eine Projektionsfläche für Romantiker. Was würdet ihr jetzt, wenn ihr eure Romane betrachtet, aber eben mal so von ein bisschen übergeordneter Perspektive, für was stehen die Vampire da in euren Romanen?
Also bei Bram Stoker, da kann man das zum einen, also wenn man so Rezensionen liest oder so über die Romane da, oder seinen Lebenslauf zum Beispiel, da wurde ja gesagt oder erzählt, dass er die ersten 7 oder 8 Jahre einfach sehr krank war, dass er nicht aufstehen konnte. Also er war wohl ziemlich, ziemlich krank, also ziemlich kränklich krank. Und dass dann vermutet wurde, dass er praktisch in so eine Figur auch sehr viel dann so rein interpretiert hat oder irgendwie so Wünsche auch hatte von wegen Unsterblichkeit oder einfach Macht, viel mehr Macht zu haben, große Stärke zu haben oder so. Das ist natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, ob man das wirklich so interpretieren kann. Das andere, wo ich dann einfach überlegte, ist, Dracula kommt ja natürlich aus Rumänien, aus Transsilvanien, hinterstes Hinterland. Ob das nicht einfach schlichtweg Ängste vor dem Fremden ist, was ja... Die kommen dann nach England und infiltrieren da praktisch die Gesellschaft und verändern eine Gesellschaft, ob das nicht wirklich einfach eine Art von Fremdenfeindlichkeit ist oder so vielleicht. Mhm. Und ja, also sowas vielleicht schon auch.
Ist ja ganz interessant, dass dieser Abraham von Helsing, also dieser Wissenschaftler da, der quasi der Gegenpart von Dracula,
genau.
Heißt ja Abraham wie Bram, ist ja auch eine Abkürzung von Abraham, also er hat ihm seinen eigenen Namen gegeben.
Mhm, genau, so eigentlich auch so ein allwissender Wissenschaftler, der dann kommt und praktisch die Geheimnisse auch aufdeckt. So,
so ein bisschen die Aufklärung gegen diesen...
Genau, ja. Mhm. Ja.
Also bei mir ist es schon ganz klar, es ist im Geiste des Kalten Krieges geschrieben worden. Der Brian Lumley ist ein alter Militär, der genau in der Zeit auch in dem Militärdienst war, eben da sicherlich ganz viel mitgekriegt hat. Und es fließt schon alles in den Roman ein. Also es ist ganz klar, diese Vampire, die können nur im Reich des Bösen, nämlich dem Osten der Sowjetunion, existieren. Sie sind also alle durchgehend, alle Charaktere, die eben in der Sowjetunion auftauchen, sind böse, richtig, richtig böse. Da gibt es keine Schattierung. Und der Vampir ist wirklich der Allerböseste. Und man könnte das dann vielleicht auch als Allegorie auf den Kommunismus sehen. Also, und vielleicht die Angst des Westens, dass der Kommunismus dann sich halt so wie so eine Krake seine Krallen auch nach ihm ausstreckt. Möglicherweise.
Also hört sich schon ziemlich klasse an, finde ich. Aber sag mal, so typischerweise ist der Vampirroman, dass man irgendwie auch Sympathie für den Vampir, also im Gegensatz zum Zombie zum Beispiel, für den man keinerlei Sympathie empfindet normalerweise, für den Vampir hat man ja oft irgendwie doch eine Sympathie. Aber bei dir, bei Bram,
doch, der ich finde ihn, ich find ihn ganz nicht, witzig. Oder? Also den Vampir unter der Erde, der ist witzig. Also der schwadroniert unendlich lang und schmeichelt und redet. Und das sind endlose Passagen, wo man auch wirklich so, der hat so was Mephistopheles. Das finde ich schon, das finde ich witzig und eigentlich auch ein bisschen charmant. Also als er dann schließlich auftaucht, ist er dann nicht mehr charmant. Der ist ganz schrecklich. Ne? Also er hat überhaupt nichts Schönes oder sonst irgendwas. Aber ich finde den schon auch witzig.
Und Pelevin, was denkst du, was hat der sich gedacht, jetzt einen Vampirroman zu schreiben?
Ich finde, bei dem geht es ganz stark um so Verschwörungsängste, die Menschen haben. Ängste von Menschen, dass sie von irgendwelchen dunklen Mächten regiert werden. Und was ich aber an dem Roman dann eben so gelungen finde, wie der Pelevin das dann entlarvt und zwar zurückführt auf etwas real Abstraktes, womit die Menschen eigentlich irgendwie ganz selbstgewollt dann eigentlich umgehen, nämlich mit dem Geld. Also er stellt quasi dar, dass die Menschen dem Geld komplett verfallen sind und dass die Geld ihre Götter im Prinzip sind. Und das finde ich, das hat er eigentlich ganz witzig dargestellt.
Mhm. Ich habe bei Pelevin hatte ich mir vorher auch überlegt, dass es auch so eine Urangst vielleicht ist, dass das Leben gar keinen Sinn haben könnte, außer dem Geld.
Ja.
Und das ist ja dann in dem Roman auch so. Ne? Außer Milchvieh sind die ja gar nichts. Mhm.
Treffen die denn auch auf Leute, die mit Geld... Also es gibt ja Menschen, die einfach mit Geld nichts zu tun haben.
Da führen die Lehrer von dem Rama immer wieder Beweise, dass alle ans Geld denken. Mhm. Also auch wenn man nur am Strand sieht und sieht ein schönes Segelboot vorbeifahren, dann denkt man nicht einfach nur, ach was, ein schönes Segelboot, sondern man nimmt halt auf, es ist ein großes Boot und hat drei Segel und ja.
Was das wohl gekostet hat.
Das hätte ich auch gerne.
Es gibt da keine Unschuld. Es ist was, Geld ist was, was, wovon die Menschen durchdrungen sind. Und es ist gleichzeitig eben so was Abstraktes, dass sich das die Menschen letztendlich gar nicht richtig vorstellen können.
Mhm. Also man kann vielleicht schon sagen, dass alle drei Autoren im Grunde die Ängste ihrer Zeit da dem Vampir aufprojizieren oder diesen Vampirroman aufprojizieren. Erotik und Sexualität sind ja auch immer so Dinge, die man gern mit Vampiren verbindet. Es gibt ja jetzt derzeit diese Sparkassenwerbung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da steht sie so, beiß mich. Dann entscheidet sie sich aus rationalen Gründen doch für die Riester-Rente und gegen die Unsterblichkeit. Aber sonst, also rauschhafte Sexualität und Ekstase in euren Romanen scheint es für mich, also ich scheint mir nicht so eine Rolle zu spielen, oder? Also Ekstase vielleicht auch, Machtekstase, sexuelle Ekstase. Komm, wie ist das bei Necroscope?
Also Sexualität spielt eigentlich kaum eine Rolle. Der Alte unter der Erde, der kann noch nicht. Und der Dragosani ist eher jungfräulich. Und es gibt eine Szene, wo er durch die Kraft des Vampirs einfach guten Sex hatte, wobei der gute Sex dann so aussah, dass die Frau völlig blau, grün und blau war am nächsten Morgen. Mhm. Also, aber es ist natürlich schon das Rauschhafte. Wenn der Nekromant praktisch seine Leichen zerfetzt, dann gerät er in eine Ekstase, in einen Rausch. Und dieses explizite Sexuelle kommt wenig vor, aber implizit, also zum Beispiel als in dem Moment, wo dieses Ei in ihn eindringt, das hat alles sexuelle Konnotationen. Mhm. Also auch wie am Ende der Vampir letztlich dann doch das Blut vom Dragosani trinkt. Der trinkt es nicht einfach, sondern es kommt ein Tentakel aus der Erde und schlitzt ihm die Kleidung auf und dringt in ihn ein und so weiter. Das sind alles sehr sexuelle Konnotationen. Von daher, sicher, es spielt sicherlich auch eine Rolle.
Mhm. Aber erotisch hört sich nicht an.
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht.
Gibt es bei Dracula eine Erotik?
Bram Stoker deutet ja manches irgendwie auch einfach nur an, aber ich finde, er unterscheidet auch, also bei Männern, also bei, sagen wir mal, bei Vampirinnen, die dann auf Männer treffen, da sind die Vampirinnen dann schon eher so die Furien oder die dann die Männer verführen wollen und umgekehrt, aber erfährt man nicht so wirklich, ob jetzt Dracula Minna oder Lucy zum Beispiel verführen will oder was sie dann für Gedankengänge haben, die beiden Frauen, wenn sie Dracula begegnen. Ich finde, da hält er sich sehr zurück. Das wird wahrscheinlich auch an der Zeit gelegen haben damals, dass er das nicht so ausführlich beschreibt, sondern wenn, dann beschreibt er eher so Gefühle, die die Männer dann haben, wenn sie den Vampirinnen begegnen, dass sie ganz gebannt sind von der Ausstrahlung, von der erotischen. Und Aber im Endeffekt geht es eigentlich den Frauen, also den Vampirinnen, nur darum, an das Blut zu gelangen. Also im Endeffekt hat es jetzt auch nichts Erotisches oder nichts Schönes.
Aber ich glaube, es wurde als sehr anstößiges Buch rezipiert, 1897. Das ist sexuell anstößig. Hm. Kannst du nicht so viel mit aus heutiger Sicht.
Aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlich auch sehr schwer zu beurteilen, ob das jetzt damals sehr anstößig war oder nicht. Also ich finde es jetzt völlig harmlos.
Okay. Pelevin, Erotik?
Erotik kommt jetzt nicht so richtig auf. Aber vielleicht schon auch ein bisschen, weil es gibt ja auch eine kleine Liebesgeschichte in diesem Roman, die auch nicht unerheblich ist. Aber das darf nicht verraten werden, weil sonst geht ein Clou verloren. Aber was da auf jeden Fall eine Rolle spielt, ein Unterrichtsfach, das der Rama belegen muss, sind nämlich die Liebeskünste und die Kampfeskünste. Und es wird also davon ausgegangen, dass der Vampir mit ganz normalen Frauen auch Sex hat. Aber auch da ist es so, dass der Sex innerhalb von einer Verwertungslogik betrachtet wird. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krude an, wenn ich das jetzt so in aller Kürze darstelle, es ist auch eigentlich krude. Also die Vampirelite, die geht davon aus, dass Frauen gerne Orgasmen vortäuschen, und zwar um die Männer an sich zu binden. Deshalb ist es das Ziel des Vampirs beim Sex, zu verhindern, dass die Frauen einen Orgasmus vortäuschen.
Hat der Vampir Sex mit Vampirinnen oder
ja,
mit Menschen?
Ja. Und ich meine, das ist ja auch ganz leicht für ihn, weil also es gibt so eine geniale, eine ganz nette Szene, da trifft er eben auf der Straße eine Frau, die gefällt ihm gut und die möchte er gern anmachen und dann beißt er sie mal kurz, das bemerkt die ja kaum eigentlich, und dann hat er sofort Einblick in ihre Gedankenwelt und in ihre Geschichte, auch in ihre Erinnerungen, und weiß deshalb ganz genau, wie er sie umschmeicheln kann, wie er sie verführen kann.
Schön. Ja, ich könnte da jetzt noch stundenlang euch weiter zuhören. Allerdings, glaube ich, müssen wir zum Schluss kommen. Ja, ich würde euch bitten, für die Hörerinnen und Hörer die Romane nochmal zu nennen, die ihr heute vorgestellt habt.
Also ich habe heute Bram Stoker Dracula vorgestellt, erschienen als Hardcover 2008 im Anaconda Verlag in Köln.
Und ich habe von Brian Lumley Necroscope die Auferstehung vorgestellt. Das ist als Taschenbuch erschienen bei Heine 2009.
Ich habe berichtet über den Roman von Viktor Pelevin, Das fünfte Imperium. Der ist erschienen beim Luchter Handverlag im Jahr 2009, hat 399 Seiten und kostet 10 Euro.
Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, am Freitag um 11 Uhr wird sie nochmal wiederholt. Und denkt daran, Radio Dreieckland braucht zwar nicht euer Blut, aber doch euer Geld. Denn nur so können wir das nicht kommerzielle Radio am Laufen halten und unabhängig bleiben. Drum werdet Mitglied. Bis Jahresende gibt es dafür sogar eine kleine Prämie. Informiert euch auf www.rdl.de, füllt das Formular aus oder kommt vorbei oder steckt es in den Briefkasten oder macht gar selbst hier mit. Das nächste lesewütige Kaffeekränzchen ist am Donnerstag, den 11. November. Wenn die Eltern alt werden, wird dann das Thema sein. Und bis dahin verabschieden wir uns. Im Studio waren Elke, Rosmarie, Sigrid und Birgit, an der Technik dankenswerterweise die Anja. Und wir sagen Tschüss mit Peter Licht, die transsilvanische Verwandte.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Transsilvanische Verwandte ist da. Die Vöglein singen tralalala. Wusste gar nicht, dass ich dort Verwandtschaft hab. Eines Tages stand sie vor der Tür. Scheu und redet manchmal leise.